Da war eines Tages eine kleine Stimme in meinem Kopf und die hat gemeint, Doro, du könntest mit dem Fahrrad durch Europa fahren. Und ich habe mir gedacht, ja, mache ich. Und dann habe ich mir halt ein Zelt gekauft und noch zwei Packtaschen für mein Fahrrad und bin losgefahren.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Ich mache das, was ich will. Das ist der rote Faden, das Motto meines heutigen Gesprächsgasts, meiner Gästin. Sie hat in ihrem langen, langen Leben schon sehr, sehr viel gesehen, ist per Rad durch praktisch ganz Europa geradelt und hat dabei sehr viele Erkenntnisse für sich mitgenommen. Sie hat das stolze Alter von 21 Jahren und hat wahrscheinlich mehr erlebt in den letzten Jahren als so mancher andere im Alter von zarten 50, 60, 70, so wie ich. Und ja, sie steht mit dem Leben, sie sucht ihren Weg, sie hat ihre Route gefunden. Ich stelle sie erst noch kurz vor, bevor ich mich hier verbabbel. Dorothea Franke, sie ist 21 Jahre alt und seit Jahren unterwegs in Europa, macht momentan einen Studiengang für Sport- und Trainingswissenschaften in Unna. Und ja, Sport ist dein Leben, Sport und Bewegung. Ich sage erstmal hallo, schön, dass du da bist, dass du dir heute Morgen die Zeit genommen hast. Ist ja relativ früh, die meisten in meinem Alter liegen noch auf der Matratze und schnarchen. Vielen, vielen Dank, dass du dich heute Morgen bereit erklärt hast. Hallo, guten Morgen, Dorothea.
Guten Morgen, Ralf. Es freut mich, dass ich hier bin.
Freut mich auch. Fangen wir doch mal ganz vorne an. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, zu sagen, ich schnapp mir meinen Drahtesel und guck mal, was in Europa so los ist. Radel mal hier so durch die Weltgeschichte. Du hast ja, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen, in den letzten 2 Jahren wirklich alles erradelt und zwar alleine als junge Frau, was es so ziemlich an europäischen Ländern gibt. Du hast gesagt, du hast noch so einen kleinen schwarzen Fleck. Das ist so das eine oder andere Splitterland im ehemaligen Jugoslawien. Und im Norden, da könntest du auch noch ein bisschen was nachholen. Aber so im Großen und Ganzen hast du ja Strecken zurückgelegt und Länder kennengelernt. Die kennen die meisten anderen ja gerade von der Landkarte. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war einfach ein Impuls. Da war eines Tages eine kleine Stimme in meinem Kopf und die hat gemeint, Doro, du könntest mit dem Fahrrad durch Europa fahren. Und ich habe mir gedacht, ja, mache ich. Und dann habe ich mir halt ein Zelt gekauft und noch zwei Packtaschen für mein Fahrrad und bin losgefahren.
Das war im Alter von 18, 19?
Ja, 19.
Du hattest das Abitur gerade in der Tasche?
Nee, da habe ich schon studiert zu dem Zeitpunkt.
Also du warst ja ein bisschen schneller mit der Schule und hast dein Abitur ein bisschen, ich sag mal, alternativ gemacht. Du bist, vielleicht kannst du selbst erzählen, du bist von der Schule, auf der du zuerst warst, runter, hast die Schule verlassen, korrigiere mich, wenn ich jetzt gerade Blödsinn erzähle, und hast dann einen alternativen Weg gewählt, weil du mit dem Schulsystem, das du davor gefunden hast, nicht so ganz zufrieden warst. Wie genau war das denn?
Ich bin nach der 10. Klasse mussten wir alle die Schule wechseln, weil unsere Schule keine Oberstufe hatte. Mhm. Und auf der neuen Schule habe ich mich wenig wohlgefühlt. Ich hatte den Luxus, dass ich viel Freiraum in der Mittelstufe hatte. Und in der Oberstufe habe ich dann das ganze System ziemlich, ja, so erlebt, wie andere Schüler das vermutlich auch erleben. Und das war, ich fand, es war viel Druck für nichts. Es war ziemlich stressig, fand ich, und man hat auch relativ wenig gelernt. Und ich habe nicht eingesehen, meine Zeit dort zu verbringen. Und habe dann aufgehört hinzugehen. Das war natürlich für das Schulamt und für meine Eltern weniger begeisternd. Zu dem Zeitpunkt war ich noch schulpflichtig, da war ich gerade 15. Und dann ging erstmal ziemlich viel los mit Zetteln und Ämtern und keine Ahnung was. Und ich musste mich psychologischen Tests unterziehen und mir wurden Strafen angedroht.
Langsam. Du musstest dich psychologischen Tests unterziehen, weil du gesagt hast, diese Schule ist definitiv nicht mein Ding. Dieses Lernsystem passt mir nicht. Da sehe ich Mängel und deswegen mache ich hier jetzt einen Cut. Und dann musst du zum Psychologen?
Ja.
Das ist ja wie ein Woody Allen-Film. Aber gut, scheint ja normal zu sein.
Ja gut, das waren Psychologen vom Schulamt und ich glaube, die wollten einfach feststellen, warum ich nicht zur Schule möchte. Mhm. Und der eine Psychologe oder Mitarbeiter hat dann zu mir gemeint, ja, und du weißt, dass wenn du nicht mehr zur Schule gehst, dann wird es zuerst eine Attestpflicht geben und dann wirst du Sozialstunden leisten müssen, weil dann Strafen verhängt werden. Da habe ich den nur angeguckt und habe gemeint, ja gut, ich weiß, und dann mache ich die Sozialstunden, aber davon werde ich auch nicht mehr zur Schule gehen. Und dann wurde für mich der Alternativweg gefunden und ich durfte über eine Fernschule mein Abi machen, weil ich gesagt habe, ich lerne gerne und ich lerne auch gerne viel, aber ich möchte nicht mehr in diesem System Schule lernen. Und dann habe ich alles von zu Hause aus vorbereitet und bin dann nur zur Prüfung hochgefahren und hatte dann mit 17 mein Abi.
Du, ich wollte gerade sagen, mit 17, also relativ früh. Das heißt, das, was du dann da vorgefunden hast, hat dir dann auch mehr gelegen von den Fächern. Du konntest dir die Fächer entsprechend aussuchen und oder deine Schwerpunkte legen. Oder wo war denn jetzt der große Unterschied zu dem, was du vorher erlebt hattest?
Ich durfte mir die Fächer mehr oder weniger, also genauso wie in der Schule, aussuchen. Der große Unterschied war vielleicht so vom Rahmen her, ich hatte 8 Prüfungsfächer, damit die Prüfungsleistung auch mit dem gleichgesetzt werden kann, was andere dann vielleicht in der Schule machen. Und ich konnte mir meine Zeit frei einteilen. Das heißt, ich hatte keinen Unterricht in dem Sinne. Mir wurde alles zugeschickt in Form von Büchern und Heften. Und das musste ich dann durcharbeiten. Und wenn ich damit fertig war, konnte ich mich dann zur Abi-Prüfung anmelden.
Okay, und die hast du mit 17 dann hinter dich gebracht und auch zufriedenstellend? Oder was ich mitbekommen habe, war das ja sehr zufriedenstellend. Ne? Gut, und danach hast du dir was überlegt. Du bist ja dann schon so ein bisschen von zu Hause ausgeflogen und du hattest dann, wir haben uns ja kennengelernt vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, da warst du aber, glaube ich, noch auf der Schule, auf der Triathlon-Messe in Langen, glaube ich, ne? Mhm. Da haben wir uns das mal gesehen gehabt. Und da warst du aber noch in der Schule, aber du hattest damals schon den Drang zur Bewegung. Das ging bei dir, glaube ich, relativ früh los, bedingt durch dein anderes Hobby, was du noch hast. Du reitest gerne, hast ein Pferd. Und bis damals, das war so das, was mir so im Kopf hängen geblieben ist, täglich zu deinem Pferd, um zu reiten, es zu pflegen, zu versorgen. Und das hast du gemacht, das war ja nicht um die Ecke. Das hast du gemacht, indem du mit deinem Fahrrad hingefahren bist, beziehungsweise bist du nicht auch mal zu Fuß diese Strecke gelaufen? Die Strecke war, also die einfache Strecke war 20 Kilometer?
Ja.
20 Kilometer. Mhm. Einmal hin, einmal zurück, um dem Pferd guten Tag zu sagen, ein bisschen das Futter aufzufüllen und zu striegeln und vielleicht mal zu reiten und dann wieder zurück. Jeden Tag.
Jeden Tag.
Okay, also war das Thema Ausdauer war dir jetzt nicht unbedingt so fremd. Ja. Okay, und das war im Alter von, wann ging das los?
Mit dem Radfahren war ich vielleicht so 11. Mit 11 habe ich das Pferd bekommen, dann habe ich auch angefangen, Rad zu fahren. Das mit dem Laufen, das kam gleichzeitig mit der Schule, denn ein verzweifelter Versuch meiner Eltern war es, mich wieder in die Schule zu kriegen, mir das Fahrrad wegzunehmen und zu sagen, okay, du darfst nicht mehr zum Pferd fahren, bis du wieder zur Schule gehst. Ich dachte mir, naja, okay. Dann habe ich mich fertig gemacht, habe meine Laufschuhe angezogen und bin losgelaufen. Also das war eine Disziplinarmaßnahme, die weniger gut funktioniert hat.
Langsam, also du hast dir einfach in den Kopf gesetzt, ich muss jetzt zu meinem Pferd. Das, ja. Ich bin bei A, das Pferd ist bei B. Okay, das Fahrrad ist jetzt erstmal gestrichen. Dann gehe ich halt zu Fuß.
Genau. Und dann bin ich losgejoggt und habe gemerkt, okay, das geht ziemlich einfach. Irgendwie, ich habe gar nicht so lange gebraucht. Mir ging es recht gut danach. Und in dem Moment habe ich gemerkt, okay, ja, vielleicht liegt mir die Sache mit den Ausdauersportarten einfach.
Mhm. Das hast du dann 7-mal die Woche gemacht. Bis deine Eltern dir freiwillig das Fahrrad wiedergegeben haben, weil sie sich gedacht haben, okay, bei den Kilometerumfängen, das geht wahrscheinlich nicht ewig gut, oder?
Nee, die haben dann, nachdem ich gelaufen bin, vielleicht doch gemerkt, dass es nicht das Sinnvollste ist, mir das Fahrrad wegzunehmen. Das war dann auch der Wendepunkt, an dem gerade meine Mama sich für mich eingesetzt hat, weil sie gemerkt hat, dass es nichts bringt, mich zurück in die Schule kriegen zu wollen. Und dann durfte ich auch wieder Rad fahren. Gelegentlich bin ich zum Spaß noch gelaufen, aber im Fahrrad ging es dann doch was schneller.
Mhm. Gut. Wie bist du denn die Vermutung liegt jetzt eigentlich nahe, dass der Sprung nicht mehr ganz so groß ist. Du hast dann irgendwann gemerkt, es gibt das Ganze auch in der sportlichen Version, dass man das als Wettkampf betreiben kann. Es fehlt noch das Schwimmen. Du bist aber nicht zum Pferd geschwommen. Das hast du nicht gemacht. Das war dann doch
zu viel. War ja kein Wasser dazwischen.
Hätte sein können. Irgendwie vielleicht hinten am Main entlang oder so. Das ist dann irgendwann in der Kombination mit Laufen und Radfahren. Hättest du ja schon dein Triathlon fast drin gehabt. Gut, wann kam denn so deine Überlegung, dich mal ein bisschen im Triathlon umzugucken?
Das war eine Freundin von mir, damals meine Physiotherapeutin und heute eine Freundin von mir. Und die hat mich dazu inspiriert. Die hat gemeint, Doro, fang doch noch an zu schwimmen. Und sie hat mich lange bearbeitet und irgendwann erfolgreich, dass ich dann aus eigenen Stücken gesagt habe, okay, ich lerne jetzt schwimmen.
Das war jetzt aber nicht die Physiotherapeutin, die ich auch kenne, oder?
Doch, genau die.
Also meine Partnerin. Okay, hallo Johanna. Dann ist er auch mal erwähnt hier. Sehr schön. Ja gut, und okay, und dadurch kam dann so der erste Kontakt zum Triathlon. Und wann hast du dich denn da das erste Mal ausgetobt, sag ich mal?
Mein erster Wettkampf war direkt nach dem Abi. Da war ich 18, 17, 18, irgendwie sowas.
Also so kurz vor Corona?
Kurz vor Corona, genau.
Wo war das? Kurzdistanz, Mitteldistanz oder was? Nee, Kurzdistanz erstmal, Sprint.
Kurzdistanz in Rottgau.
In Rottgau, okay. Rottgau ist ja ein Begriff. Und da hast du dann gemerkt, das ist mein Ding, da fühle ich mich wohl. Wie hast du denn da abgeschnitten? Wie hast du das denn erlebt?
Ich glaube, so für den ersten Triathlon war es gar nicht mal so mies.
Mhm. Das heißt?
2,45, glaube ich.
Mhm, gut. Mhm. Für eine olympische Distanz?
Olympische, ja.
So 1,4510 oder sowas, ne?
Ja.
Okay, ja, ist doch schon mal ganz ordentlich. Okay, das Nächste, was ich dann von dir gehört hatte, wir haben ja nicht so direkten Kontakt, war, dass du dann in Hamburg warst, hast in Hamburg, glaube ich, dann studiert oder begonnen zu studieren, oder?
Wie lief das? Nee, in Hamburg war das mit dem Abi.
Ach, okay. Du hast aber da schon angefangen mit deiner Ausbildung zum Trainer?
Ich habe Trainerlizenzen gemacht, ja.
Trainerlizenzen gemacht, ja. Okay. Wie man die halt so macht. Also Triathlon-Trainer und du wolltest halt wissen, wie funktioniert es richtig.
Genau.
Okay. Wie ging es dann weiter?
Eigentlich habe ich was ganz anderes geplant, als wo ich jetzt bin. Ich bin nach Aachen gezogen für ein technisches Studium, duales Studium. Und es hat mich nicht überrascht, dann festzustellen, dass auch dieses System einfach nicht für mich ist. Es war ziemlich ähnlich dem Schulsystem gegenüber, nur mit dem Unterschied, dass ich dafür dann bezahlt wurde. Aber das war es mir nicht wert. Und habe dann damit aufgehört. Dann war es kurze Zeit ein bisschen chaotisch. Dann war ich auch fertig mit den Trainerlizenzen und habe dann angefangen so ein bisschen mit Personal Coaching, nicht viel, und habe parallel mit dem Studium Sport- und Trainingswissenschaften angefangen. Und hier bin ich heute.
Wahnsinn, Wahnsinn. Der Punkt, an dem wir jetzt wieder so ein bisschen Kontakt bekommen haben, ich hatte ja so grob mitbekommen, dass du dir so ergänzend zu deinen schulischen Studienauszeiten noch ein kleines Ziel gesetzt hast. Du hast dir dein Rad geschnappt und bist mal kreuz und quer durch Europa gefahren. In den letzten 2 Jahren. Du hast ja mehr Länder gesehen als ich in meinem ganzen Leben. Und nicht nur irgendwie mit dem Flugzeug überflogen oder einfach von A nach B mit dem Zug ausgestiegen. Du bist ja wirklich dann von deinem jeweiligen Wohnort aus mit dem Rad dann nach Spanien, Italien, durch die ehemaligen die Länder des ehemaligen Jugoslawiens. Du warst ja praktisch überall. Frankreich. Was hast du denn ausgelassen? Italien? Gab es irgendwas, was noch fehlt? Ja, also der Norden wissen wir jetzt, der fehlt noch. Wie bist du denn da drauf gekommen? Was hat dich geritten zu sagen, ich 18 Jahre optimal, ich fahre jetzt erstmal einmal durch Europa?
Also das hat eigentlich angefangen, weil ich mit meiner Mama einen Urlaub geplant habe und wir wollten zusammen eine Fahrradreise machen. Und sie wollte mit dem E-Bike mitfahren und ich wollte Rennrad fahren. Dann gab es Lieferschwierigkeiten mit dem E-Bike und die Planung hat irgendwie nicht so hingehauen und es war abzusehen, dass das nichts wird. Und wir wollten trotzdem zusammen Urlaub machen. Dann haben wir einen Urlaub für, ich glaube, 10 Tage in Neapel geplant. Und meine impulsive Seite hat gemeint, ja, kein Problem, ich komme mit dem Fahrrad. Ich bin tatsächlich nicht das ganze Stück gefahren, das war so der erste Testlauf, da bin ich mit dem Nachtzug nach Mailand gefahren und dann von da aus losgeradelt und einmal durch Italien durch. Und da habe ich gemerkt, dass mir das Spaß macht, dass man super viel erlebt, dass man sehr nah an allem dran ist, am Land, an den Menschen, an der Natur und dass ich dafür recht schnell eine Leidenschaft entwickelt habe.
Du bist dann unten am Ziel klar logisch angekommen, hast deine Mutter getroffen, hast dir dann freudestrahlend erzählt, dass dir da was Neues durch den Kopf geistert und sie hat bestimmt sich hingestellt und juhu, Tochter, ich finde das ganz große Klasse, wir sehen uns an Weihnachten oder wie ging das?
Wir haben uns dann in Neapel getroffen, ich war schon einen Tag früher da als sie. Als sie dann vom Flughafen kam, haben wir uns vor der Ferienwohnung getroffen und erstmal, ich habe sie noch nie so erleichtert gesehen, mich zu sehen. Ich bin mir sicher, das war für meine Mama und meinen Vater ein ziemlicher Stressfaktor zu wissen. Das Kind ist jetzt alleine unterwegs auf dem Fahrrad, hat das noch nie vorher gemacht, aber hat sich gedacht, das ist eine gute Idee. Und dann habe ich meiner Mama natürlich was vorgeschwärmt, wie toll das war und was für Erfahrungen ich gemacht habe und dass das auch so den Horizont erweitert, wenn man Erfahrungen macht, die man vermutlich sonst nicht machen würde. Auch im normalen Urlaub nicht. Und sie hat es hingenommen, ich glaube mit einem lachenden Auge, weil sie sich für mich freut, dass ich so viel erleben kann. Und mit einem weint, würde ich nicht sagen, besorgt eher.
Also ich meine, deine Mutter kennt dich ja wahrscheinlich schon ein bisschen länger und wahrscheinlich kann sie auch eins und eins zusammenzählen, wenn dir sowas durch den Kopf spukt, dass du da nicht einfach aufhörst und das wieder ad acta legst. Also sie wusste wahrscheinlich in dem Augenblick schon, da kommt was auf mich zu oder auf uns. Ja.
Genau. Also ich glaube, ihr war sehr klar, dass sie nichts dagegen machen kann, dass ich jetzt mit dem Fahrrad durch die Gegend toure, sondern dass ihre einzige Option ist, mich darin zu unterstützen oder es zu akzeptieren. Und das hat sie dann auch gemacht.
Gut, ihr habt euren Urlaub genossen. Du bist dann wieder, wie bist du denn dann wieder zurückgekommen? Auch wieder mit dem Fahrrad bis Mailand hoch oder auch geflogen dann in dem Fall?
Auch geflogen. Ich war immer in Blöcken unterwegs, weil ich zwischendrin die Module von meinem Studium gemacht habe. Und das ging ganz gut. Ich war zwar in der Zeit zu Hause dann wirklich gut ausgelastet mit allen Studiumssachen, aber dafür hatte ich dann zwischendrin wunderbare Reisen. Das war es mir deutlich, das war es wert. Also ich würde es wieder machen.
In welchen Jahreszeiten bist du denn gefahren? War das mehr oder weniger wurscht? Oder hast du dir die Sommermonate zur Seite gelegt, wo auch dann der Verkehr am meisten war? Oder war das irgendwie auch vom zeitlichen her so ein Planungsthema, die Jahreszeiten?
Ja, also jetzt im Winter bin ich viel hier. weil es nass und kalt ist. Ich meine, ich würde vermutlich auch im Nass und Kalten fahren, aber ich habe aktuell keinen Schlafsack, der mich warm hält und auch kein Geld für einen neuen Winterschlafsack. Und dann bin ich ab Frühjahr bis Spätherbst gefahren.
Gut, wann ging's denn weiter? Wie hast du dir denn deine Ziele ausgesucht? Also du hast mir im Vorfeld, ich habe dich darum gebeten, dass du mir ein paar Bilder zuschickst, so best of von deinen Reisen. Mein Rechner ist heute Nacht geplatzt. Wir sagen jetzt nicht, wie viele Bilder du mir zugeschickt hast. Ja, definitiv Rekord. Also du bist die jüngste Gesprächsteilnehmerin, die ich jetzt in knapp 150 Folgen hatte. Und auch die mir mit Abstand die meisten Bilder geschickt hat. Ich habe dir schon mal gesagt, was du machst, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von dem Arne Schierig, den ich hier vor einigen Wochen mal zu Gast hatte, der das also ähnlich angegangen ist. Den hat auch irgendwann irgendwas gestochen und dann hat er sich aufs Rad gesetzt und der kurbelt halt überall durch die Gegend. Der sagt sich einfach, als Norwegen war ich noch nicht, und dann setzt er sich aufs Fahrrad. Organisiert das irgendwie mit seinem Job, den er hat, und dann radelt er so einmal durch Skandinavien, Küste lang, und schießt da auch massig Bilder und Filme. Und das ist nur ist der halt schon Mitte 50 mittlerweile und hat ein paar Jahre mehr drauf gehabt. Und du gibst ja wahnsinnig viel Gas, lieber Gott. Also aber auch dieses Spontane. Wie hast du jetzt die Länder ausgesucht, in denen du dich parat umgeschaut hast, wo du hingeradelt bist? Gab es eine Reihenfolge oder eine Prioritätenliste oder wie kam das? Hast du gewürfelt?
Ich habe da keine Liste und ich habe auch nicht gewürfelt. Ich glaube, das war mal wieder so meine impulsive Seite, die dann irgendeine Idee sehr gut fand und ich die umgesetzt habe. Dann kam immer mal wieder, dann war ich wieder 2-3 Wochen hier und habe studiert und mich um mein Pferd gekümmert. Und dann kam der nächste Impuls und was auch immer es war, ich habe es gemacht.
Und das konntest du mit deinem Studium auch immer so vereinbaren, dass du dann gesagt hast, okay, ich gucke jetzt mal, wir können ja gleich mal die Liste der Länder durchgehen, nochmal die Wiederholung, du bist 21 Jahre. Was kam als nächstes? Also du kamst aus Neapel zurück, was war der nächste Schlag?
Spanien.
Du bist von zu Hause aus da runtergeradelt oder hast du eine Zwischenetappe genommen, dass du erst einen Teil vielleicht mit dem Flieger oder mit dem Zug genommen hast und bist dann geradelt?
Ich habe es andersrum gemacht. Ich bin mit dem Flixbus hingefahren und seitdem weiß ich, 25 Stunden Flixbus, es gibt Lustigeres. Und bin dann, es war auch so komplett ohne Planung. Also ich habe mir gedacht, okay, so Nordspanien runter, sieht schön aus, kann man machen. Und dann bin ich runtergefahren und mir ist dann noch im Bus klar geworden, dass es vielleicht nicht eine der genialsten Ideen ist, im Hochsommer in Nordspanien über eine Hochebene zu radeln.
Okay.
Gut, dann habe ich mir gedacht, alles klar, habe mit dem Busfahrer gesprochen, der hat mich dann irgendwo anders rausgeschmissen, war auch okay. Und dann bin ich ab aufs Fahrrad, ich bin tatsächlich 2 Tage über eine Hochebene, ich hoffe, es ist ein Foto dabei, wie ich danach aussah, es war super heiß. Also die Sonne von oben, der Asphalt von unten, kein Baum, kein Schatten, nichts. Ich weiß jetzt, wenn ich das nochmal mache, dann im Frühjahr.
Ja, es hat seinen Grund, warum die meisten Radfahrer, wenn sie irgendwo auf Lanzarote, Fuerte oder sonst irgendwo trainieren, warum die vielleicht das Frühjahr anpeilen und dann so nach Ostern sich doch dann langsam wieder Richtung Norden verziehen. Dafür gibt's Gründe, ja.
Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Aber gut.
Darf ich das erwähnen? Dein Vater ist Radfahrer. Hat er dich nicht gewarnt? Nordspanien nicht im Frühjahr, nicht im Hochsommer?
Er hat schon lange resigniert.
Okay. Ah, okay. Wir machen alle die gleichen Erfahrungen, wir Väter. Okay, gut. Und dann bist du durch Nordspanien gefahren. Wie weit ging es da?
Genau, ich habe so Hälfte bis Dreiviertel von Nordspanien zurückgelegt. Ich bin dann recht schnell, weil ich gemerkt habe, Hocheben sind nicht so lustig, an die Küste gefahren. Da wurde es dann noch etwas erträglicher. Da waren es dann so frische 39 Grad vielleicht. Aber so im Vergleich zu den Tagen davor habe ich das schon echt genossen, die kühle Brise. Und bin dann die Küste runter und kurz vor der französischen Grenze einmal durch die Pyrenäen. Auf der Höhe von Toulouse aus den Pyrenäen wieder raus und dann durchs Zentralmassiv. Und irgendwann war ich ziemlich fertig und habe dann den Zug nach Hause genommen.
Gut. Also immer aufs Gerade wohl los und dann geguckt, wo du übernachtest. Und hast du da nicht richtig Bammel, dass da mal irgendwas schief gehen könnte, dir einer ans Leder will? Oder gibt ja nicht nur freundliche Menschen auf der Welt.
Ja, das stimmt. Ich habe auch oft gehört, wenn ich dann von meinen Reisen erzählt habe oder unterwegs war und irgendwen gefragt habe, wie, du bist alleine unterwegs? Ja, klar. Als Frau kam dann auch ganz oft. Und dann kam ganz oft der Kommentar dazu, ja, mutig. Und besonders dieses als Frau, das habe ich sehr oft gehört. Und ganz oft habe ich das einfach so hingenommen, weil ich oft die Sorge dahinter gehört habe, dass mir was passieren könnte. Aber manchmal war ich auch mit diesem alten Rollenbild konfrontiert, dass ich als Frau nicht selbstständig reisen sollte. Und dementsprechend schlagfertig wurden dann auch irgendwann meine Antworten darauf. Also damit konnte ich ganz gut umgehen. Ich selbst hatte eigentlich nie richtig Angst. So vor den Reisen, klar, war ich aufgeregt und habe mich gefreut und habe mich auch gefragt, mein Gott, wo werde ich diesmal schlafen und was werde ich erleben? Aber so richtig Angst hatte ich nie. Ich habe immer auf mein Bauchgefühl vertraut und wenn mein Bauchgefühl gesagt hat, okay, du kannst hier schlafen, das ist sicher, du kannst hier langfahren, da passiert dir nichts, dann habe ich das gemacht. Und wenn das Bauchgefühl gesagt hat, das ist jetzt keine gute Idee, dann bin ich weitergefahren und da habe mir was anderes gesucht.
Okay, und das Schlafen bei dir war dann so in Hostels, Jugendherbergen, wo unter freiem Himmel, keine Ahnung, im Hof von irgendeinem Bauernhof oder wo war das? Wie lief das ab?
Viel irgendwo im Nirgendwo, einfach im Zelt. So alle paar Tage, wenn ich mal duschen wollte oder zum Wohle der Menschen, die sich in meiner nahen Umgebung befanden sollte, habe ich, gelegentlich war ich auf Zeltplätzen, aber tatsächlich nicht so oft. Ich habe oft einfach bei Bauernhöfen oder Privatgrundstücken nachgefragt, ob ich vielleicht mein Zelt dort aufschlagen könnte. Und ganz oft wurde mir dann schon die Dusche angeboten. Ich glaube, die konnten es riechen. Und ich wurde auch wirklich oft zum Essen eingeladen. Also das war dann sehr oft sehr familiär, dass wenn ich einfach gefragt habe, ob es vielleicht die Möglichkeit gäbe, dass ich mein Zelt da aufbauen kann, dass ich dann auch gleich eingeladen wurde und mir alles gezeigt wurde und ich Nahrung bekommen habe und so. Und manchmal passiert es auch, dass wenn ich mich einfach auf dem Weg mit jemandem unterhalte, dass ich dann da nach Hause eingeladen wurde. Also ich habe auch schon bei Menschen auf der Couch geschlafen, die vielleicht auch mal Bikepacking gemacht haben oder Reisende waren, die mich dann zu sich eingeladen haben und ich dann dort die Nacht verbracht habe.
Also eigentlich im Großen und Ganzen positive Erfahrung.
Ja.
Doch. Trotz Frau, trotz allein.
Ja, also allein könnte ich ja noch ändern, aber über den Rest habe ich jetzt so wenig Einfluss.
Wie du das mit dem Alleine ändern willst, jetzt auch gerade in den kommenden Monaten, das können wir jetzt gleich zum Schluss nochmal mit erläutern. Du hast ja noch ein paar Projekte vor. Das war ja auch so der Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, jetzt ist es fällig, jetzt muss ich mal hier in einem Podcast, wenn sie will. Wie ging es denn bei dir weiter? Also du hast jetzt deine Erfahrung gemacht in Italien, in Spanien. Wie ging es weiter?
Meine letzte Reise war Osteuropa. Das war nochmal eine ganz andere Erfahrung. Die war, ja, ein bisschen chaotisch vielleicht. Am ersten Radtag wurde ich fast vom Blitz getroffen.
Wie bitte?
Ich wurde fast vom Blitz getroffen.
Ich hatte es schon verstanden. Ich wollte es nur noch mal hören. Vielleicht spielt mir der Computer gerade ein Fleisch. Wie geht das?
Ich war auf einem Feldweg unterwegs und da war recht viel Feld, irgendwie so 10 Kilometer Freifläche. Und das war in Kroatien. Und die Böden dort sind sehr steinig. Die halten schlecht Wasser. Dementsprechend stehen da vielleicht auch nur mal ein paar Büsche. Also es war alles Freifläche, wirklich kilometerweit Freifläche. Und auf einmal hat es angefangen zu nieseln. Ich habe mir nicht so viel dabei gedacht. Dann hat es im Hintergrund angefangen zu grummeln vom Donner. Und in dem Moment dachte ich mir, okay, so freies Feld ist vielleicht nicht die beste Option. Und dann plötzlich ist ein paar Meter vor mir ein Blitz eingeschlagen. Ich glaube, ich habe den Blitz noch im Boden gespürt. Also ich war ein bisschen erschrocken. Aber ich erinnere mich noch, dass ich auf meinem Fahrrad stand, mir das angeguckt habe und in einer Seelenruhe gesagt habe, oh, das ist jetzt blöd. Und dann bin ich vom Fahrrad runter und habe alles, was an Metall war, von mir weg und bin vom Fahrrad weggekrabbelt und habe mich ganz flach hingelegt. Später habe ich dann gelesen, ich hätte mich besser hinhocken sollen, um eine kleinere Angriffsfläche zu bieten. Habe ich dann mal unter Anfängerfehler verbucht. Passiert mir nicht nochmal. Und ja, dann lag ich da lange. Also diese Gewitterwolke ist gekreiselt und um mich herum sind überall Blitze eingeschlagen. Und irgendwann ist sie dann weitergezogen und ich bin dann so schnell ich konnte zum nächsten Haus. Und das war eine Farm. Und die hatten dann Weintasting und so ein bisschen was ein Restaurant ähnlich. Und ich stand da dreckig, nass, voller Schlamm, bibbernd, bisschen fertig mit den Nerven. Und die haben mir dann weitergeholfen.
Das klingt ja schon fast wie aus so einem Spielfilm, so abends, so Sat 1 oder sowas. Ja, wirklich so eine Geschichte, also aus dem Gewitter raus, fast vom Blitz erschlagen und das nächste, wo du reinfällst, ist dann ein Weintasting und durftest du wenigstens mitmachen? Also im Film käme das jetzt anders wahrscheinlich. Ich kenne das mit diesen Blitzanschlagen. Das ist mir mal passiert beim Radtraining auf Mallorca. Da war ich damals mit meinem Kumpel oben auf diesem, wie heißt das, Kap von meinem Tor und wir sahen, wie dann in einem Affentempo auf einmal schwarze Wolken angezogen sind und haben uns gesagt, okay, wir haben einen Rückweg von ungefähr 1,5 Stunden bis zu unserer Unterkunft und haben dann Vollgas gegeben. Es hat uns aber auf halber Höhe dann erwischt, weil es wirklich in einem rasenden Tempo näher kam und das war am 1. Mai sogar noch. Hagel ohne Ende, Regen, Sturm und dann sind die Blitze eingeschlagen. Ich kenne das, aber das war nicht auf der Kuppe, das war in einem kleinen Wäldchen und die Blitze sind dann rings um uns rum in die Bäume eingeschlagen, die dann halt wirklich so richtig auseinandergegangen sind. Das sind so Sachen, die vergisst man nicht, auch 30, 40 Jahre später nicht. Die hängen drin, die sind richtig reingefräst. Ja. Jede Minute. Und auch die Autofahrer, die nebendran gestanden haben auf der Straße, die haben alle angehalten, weil bei dem Hagel wollten die halt auch nicht weiterfahren. Und wir lagen da auf der Straße so halb im Graben, weil der Graben war sogar noch der tiefste Punkt. Und versuchten uns da irgendwie zu retten. Und die haben alle nur schön zugeguckt. Hoffentlich passiert denen nichts da unten.
Echt? Die haben euch nicht ins Auto gelassen?
Nein. Nope.
Oh. Also ich glaube, als ich in dem Moment da lag, wäre ein Auto gekommen, wäre ich wäre eingestiegen, ob die das gewollt hätten oder nicht.
Nee, die haben uns nicht reingelassen. Da kam auf keiner Idee. Wir haben in dem Augenblick auch nicht so weit gedacht, haben dann halt auch nur uns gewundert, okay, hier sind viele Autos, die könnten uns mit reinnehmen. Das wäre aber irgendwie, der Film lief so parallel zu dem, der gerade aktueller war, weißt du?
Ah, okay.
Es ging erstmal darum, möglichst den Kopf tief zu halten und zu beten, dass der Blitz der nächste nicht auf die Idee kommt, sich das Rad zu suchen, beziehungsweise das Wasser, wo das Rad drin lag. Also das wahrscheinlich, weil auch der eine oder andere Fehler jetzt kombiniert und wir kamen halt gut durch, sonst hätten wir auch das Gespräch jetzt nicht.
Hm. Das stimmt. Glück gehabt. Gut.
Okay, also guter Einstieg, prickelnder Einstieg. Wie ging es weiter?
Ja, also
das ist,
der...
Entschuldigung, das war jetzt von wo nach wo?
Du bist wo gestartet? Ich bin in Kroatien gestartet und nach Albanien gefahren.
Okay.
Und genau, der Tag ging dann auch noch so ein bisschen chaotisch zu Ende. Ich kam dann in dieses Weintasting, das war sehr vornehm und alles war sauber und ich kam da an und habe erstmal eine Schlammspur hinter mir hergezogen durch das ganze Lokal. Ja, passiert. Und ich sah wohl auch ein bisschen mitgenommen aus. Mir wurde dann gleich was zu essen gemacht und einen Tee gekocht und ich durfte telefonieren. Und dann wurde das Gewitter, die Gewitterzellen zogen dann irgendwann weiter. Aber dann war es schon dunkel, es hat geschüttet, ich hatte keinen Schlafplatz. Und es sah halt echt so aus, als ob also die nächsten Gewitterzellen waren schon zu erkennen. Es war wirklich eine Nacht, in der hat es nur gewittert. Und dann waren da zwei, drei Touristen, mit denen ich gesprochen habe. Und die haben dann gemeint, okay, wir kennen hier jetzt auch nicht so viel, aber wir haben letzte Nacht hier in der Gegend in einem Airbnb übernachtet und wir wissen, dass das jetzt leer ist. Und dann haben die den, das war nicht der Vermieter, aber der, der das vor Ort gemanagt hat, angerufen und gefragt, ob ich da eine Nacht bleiben könnte. Und der war sich da super unsicher, was ich gut verstehen kann, weil es nicht sein Airbnb war, sondern er nur die Schlüssel vor Ort hat. Und dann sind wir trotzdem hingefahren und haben gefragt und dann ging das Ganze noch hin und her und ich habe noch geguckt, ob ich vielleicht irgendwo anders unterkommen kann, aber war da doch recht erfolglos und bin dann zurückgefahren und habe mit dem Menschen mit den Schlüsseln gesprochen. Der hat dann gemeint, okay, ich gebe dir die Schlüssel, aber du warst nie da.
Okay.
Ich hatte dann für die Nacht zum Glück ein warmes, sicheres Bett. Mehr als ich erwartet hätte, aber ich war wirklich dankbar drum.
Nachvollziehbar, ja. Okay. Gut. Wie ging es weiter? Wollen wir bei der Reise bleiben? Du kamst in Albanien an. Du bist nach Albanien reingefahren oder nur bis zur Grenze?
Nee, ich bin bis Tirana gefahren.
Bis Tirana?
Mhm. Okay. Das war... Ich bin mit dem Gedanken in die Länder gefahren, dass ich mir angucken möchte, wie die Menschen leben. Ich war super neugierig und auch sehr unvoreingenommen. Ich wusste nicht viel über die Länder und ich dachte, okay, los geht's. Und dann bin ich da angekommen und das Erste, was ich in Kroatien festgestellt habe, ist, dass die Länder nichts haben. Es ist arm. Die Böden sind nicht so, als dass man darauf Landwirtschaft betreiben könnte. Kroatien lebt vom Tourismus. Das Land ist überlaufen mit Touristen. Und mir wurde erzählt, dass im Winter die meisten Einheimischen keine Jobs mehr haben, weil keine Touristen da sind. Es ist mir auch klar geworden, was für ein Luxus das ist, dass wir hier überall Arbeit finden. Da können wir uns schon echt glücklich schätzen. Dann bin ich weitergefahren nach Bosnien-Herzegowina und mir wurde gesagt, noch in Kroatien, ich wusste das gar nicht, Doro, du musst aufpassen, da liegen überall Landminen. Und ich habe dir ich werde es dir schicken, ein Bild, vielleicht kann man das dann nachher noch einblenden, von einer Warn-App, die dir zeigt, wo überall diese Landminen liegen. Da habe ich gemerkt, das ganze Land ist vermint. Man darf keinen Schritt vom Weg machen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist hoch. Und dann bin ich da lang gefahren und wurde von den meisten Menschen sehr herzlich aufgenommen. Ich durfte auf Privatgrundstücken übernachten und ich wurde zum Essen eingeladen. Und viele haben dort ein paar Wörter Deutsch gesprochen. Und die haben mir erzählt, dass sie entweder Deutsch sprechen, weil sie vor dem Krieg geflohen sind, oder dass sie Deutsch sprechen, weil sie regelmäßig für ein paar Monate nach Deutschland gehen, um zu arbeiten, weil sonst die Familien nicht überleben.
Mhm.
Das war so die Erfahrung. Dann nachts im Zelt hört man überall Schüsse und die Wölfe jaulen. Es war so ein bisschen eine andere Erfahrung. Auch wenn man Dörfer anfährt, die man aus der Ferne sieht, kommt man meistens dort an und stellt fest, es waren mal Dörfer, aber es sind nur noch zerbombte Ruinen. Das war so das, was ich mit Bosnien-Herzegowina verbinde. Es ist anders. Anders. Montenegro war sehr ähnlich. Ich glaube, denen geht es ein bisschen besser. Und Albanien ist nochmal eine Hausnummer für sich. Also, gerade infrastrukturmäßig ist es ganz anders. Ich wurde dann auch in Albanien krank. Ich habe mir einen Magen-Darm-Infekt eingefangen. Ich hatte Glück, denn als ich krank wurde, war ich auf einem Zeltplatz. Und da waren Menschen, die sich um mich kümmern konnten, mehr oder weniger. Aber mir wurde auch davon, ich hatte es nicht vor, aber mir wurde davon abgeraten, mich in ein Krankenhaus zu begeben, weil ich als westdeutsche Frau und dann auch nicht richtig ansprechbar, weil ich so fertig war, schlechte Karten gehabt hätte, was meine eigenen Besitztümer angeht. Also, ja, es war anders. Allgemein möchte ich diese Erfahrung nicht missen. Es hat mir unheimlich viel gezeigt. Es hat mir in vielen Dingen die Augen geöffnet, den Horizont erweitert. Aber es war doch eine anstrengende Erfahrung.
Also die, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, die Länder, aus denen du am meisten mit nach Hause genommen hast von deinen Reisen, waren jetzt auch die mehr oder weniger aus dem Osten, weil du da, gut, was man in Spanien erwartet, in Frankreich, Italien, das kann man sich vorher mehr oder weniger ausmalen. Das ist jetzt nicht ganz so fremd. Da war man schon, das hat man schon gesehen. Man kennt es aus dem Fernsehen und was weiß ich was. Aber so diese örtlichen Länder. Also ich weiß, ich war vor vielen Jahren auch mal mit dem Auto, habe ich eine Rundreise gemacht durch das damalige Jugoslawien, also da diese ganzen Krisen gerade begonnen haben. Und da war Albanien noch gesperrt. Das heißt, ich war erst ganz weit im Süden, unten in der Gegend von Ohrid. Das ist ein sehr, sehr schöner See, sehr, sehr tolle Gegend. Und dann muss ich, um an das Mittelmeer zu kommen, muss ich praktisch um Albanien rumfahren. Und kam dann so in der Südspitze des damaligen Jugoslawiens so wieder an der Grenze zu Albanien raus. Und das war auch eine andere Zeit. Eine sehr prägende Erfahrung, genau, richtig. Man merkt da die Unterschiede von, was geht uns doch so schlecht in Europa, zu den Ländern, in denen der Takt nochmal ganz anders ist. Ne? Und dann, du hast vollkommen recht, und dann wird man schon sehr demütig und fängt an, über einiges nachzudenken. Ne? Obwohl es damals mit Sicherheit noch anders war als heute. Ne? Mit Sicherheit. Und Albanien, wie gesagt, war noch zu.
Ja. Also, was du erlebt hast, war mit Sicherheit nochmal eine Erfahrung der ganz anderen Art.
Ja, wir hatten gestern schon drüber gesprochen, also es war ja noch ein bisschen mehr los. Das lasse ich jetzt hier mal raus. Genau, richtig. Da ging schon einiges rund. Ja.
Bei mir war es halt, jetzt ist ja mehr oder weniger Frieden in den Ländern. Man spürt die Spannung überall, wenn man wirklich die Spannung auch sehen möchte. Ich glaube, man kann es gut ausblenden. Wenn man in touristischen Städten unterwegs ist und auch nur da. Aber wenn man sich die Länder wirklich anguckt, dann merkt man das. Auch wenn ich durch kleine Orte gefahren bin, wo man niemals mit mir gerechnet hätte oder mit irgendeinem Touristen, das ist mir auch schon passiert, dass als die Einheimischen mich haben kommen sehen, dann ihre Gewehre oder Waffen hinter der Tür versteckt haben, damit ich das nicht so mitkriege. Also ich sollte das nicht sehen.
Gibt es ein Land, was wir noch besonders hervorheben sollten jetzt, was hier sehr imponiert hat oder prägende Erfahrungen hinterlassen hat?
Ich glaube, die prägendste Erfahrung war wirklich Osteuropa. Die anderen Reisen waren hauptsächlich schön und haben so die persönlichen Erfahrungen erweitert. Also der große Kontrast, ich meine, die anderen Länder, die ich bereist habe, die haben eine funktionierende Infrastruktur und ein Gesundheitssystem, das ist eine andere Hausnummer. Also da kann man sich im Grunde genommen recht sicher fortbewegen, ohne irgendwelche Bedenken haben zu müssen.
Kommen wir zum aktuellen Punkt. Ich bekam von dir vor 2-3 Tagen eine Meldung, eine WhatsApp-Meldung, dass du ein neues Projekt hast, so im Rahmen deines Studiums, wo du auch so deine ganzen Erfahrungen mit einfließen lassen kannst, A, als Sportlerin und B, halt auch als, man kann schon sagen, Weltreisende eigentlich, Bikepacking-Expertin. Du organisierst für das neue Jahr, für 2023, Radreisen durch das, wen wundert's, das südliche Europa. Du bist unterwegs in Frankreich und in Portugal. Wo noch?
Eine kurze Tour durch Deutschland und der Norden, wo ich noch nicht war.
Okay.
Schweden und Norwegen.
Okay. Das heißt, was sind das denn für Touren? Das sind Touren für Einsteiger, aber auch für richtig harte Knochen, die schon wissen, was es heißt, einen Pass hochzufahren. Also du kommst da jeder Gruppe so ein bisschen entgegen, von Bikepacking über richtig leistungsmäßiges Kurbeln. Nur mal ganz kurz, wo geht's
genau. Komm. Also ich glaube, für alle ist was dabei. Es fängt an für die Menschen, die gerne gemütlich mal ein bisschen Fahrrad fahren und dann auch lieber in einem Hotel untergebracht werden, mit der Deutschlandtour, die heißt Alpenpanorama. Da geht es den Isar-Radweg runter, über eine Woche insgesamt. Dann habe ich was für die, die gerne
Stopp. Panorama heißt, du fährst an der Isar lang und das Panorama ist im Hintergrund, logisch. Also du fährst nicht jetzt über die Berge, du guckst dir die Berge von unten an. Sehr,
genau.
Sehr.
Du fährst den Fluss runter. Du musst nicht die Berge hoch.
Gut, okay. Ich wollte es nur noch mal klarstellen.
Genau. Dann habe ich was für die, die gerne ein bisschen mehr Rad fahren und auch was für dieses einfache Leben übrig haben, die dann auch mal in Hostels übernachten und wo vielleicht noch so ein bisschen jugendlicher Leichtsinn dabei ist. Ganz so schlimm wird es nicht, versprochen. Das ist an der Küste Portugals runter. Da fahren wir dann so zwischen 70 bis 100 Kilometer am Tag, aber es ist flach. Wenn kein Gegenwind dazwischen kommt, ist das, denke ich, keine großartige sportliche Leistung. Dann habe ich was für alle, die mit Bergen gut zurechtkommen, die oft auf dem Fahrrad sitzen, die ein bisschen härter im Leben sind. Das ist dann im August, glaube ich, einmal durch die Pyrenäen.
Das sind dann die Strecken, auf denen auch die Tour de France,
genau.
Das sind keine Flachstrecken.
Nee, das sind keine Flachstrecken.
Okay, kannst du schon mal grob überschlagen, wie viele Höhenmeter da so auf die Teilnehmenden zukommen?
Insgesamt habe ich es nicht ausgerechnet, aber man sollte am Tag bis zu 2500 Höhenmeter schaffen.
Ja gut, das ist ja noch halbwegs...
Es ist noch human.
Das ist noch human, ja. Und auf was für eine Länge? So 70 Kilometer, 100 Kilometer oder?
Genau,
auch so in der Richtung. Also man sollte schon Fahrrad fahren können, wenn man das mit angeht. Genau. Die Tour ist wie lange?
2 Wochen.
2 Wochen, okay. Okay. Prima. Okay, weiter.
Und dann habe ich eine Tour geplant, auf die freue ich mich schon ganz besonders. Die heißt vielleicht im Knast, aber geil.
Gut, wo geht die lang?
Das ist dann für die Outdoor-Menschen, die es mal richtig wissen wollen, mit einem Zelt und ohne Plan durch, ich glaube, von Stockholm bis Oslo.
Oh.
Also einmal durchs Nirgendwo.
Das Zelt hinten auf dem Gepäckträger?
Genau.
Okay. Schöne Gegend. Gut, 1000 Jahre her bei mir, aber war da auch mal ein paar Wochen unterwegs da oben, allerdings bequemerweise im Bus. Aber ich kann nur sagen, von der Gegend her, also wirklich ein absoluter Traum. Wenn du es im Hochsommer machst, dann ist es von Temperatur noch gut. Aber es ist ein tolles Gefühl, wenn du morgens aufwachst auf einem Campingplatz und es ist schon sommerlich warm und 2-3 Stunden später bist du irgendwo ganz oben auf dem Berg und machst Schneeballschlacht. Toll. Absolut. Sehr schön. Sehr, sehr schöne Gegend da oben. Mhm. Immer eine Reise wert, mit Sicherheit. Mhm. Gut. Wie kommt man denn jetzt an Infos zu deinen geplanten Touren und wie kann man sich mit dir in Verbindung setzen, wenn man Interesse hat, da mitzufahren?
Ich glaube, das Einfachste ist über meine Website. Mhm. Die ist Dorothea Franke, zusammengeschrieben, -TryThat, also TRIthat.de. Mhm. Darüber findet man die Ausschreibung für die Touren und auch Kontaktdaten an mich.
Okay, du schickst mir den ganzen Spaß, die ganzen direkten Links bitte nochmal zu für die Shownotes, für Audio und fürs Video. Und dann, ja, dann drücke ich dir alle Daumen. Zielgruppe ist was? Von 15 bis 25?
Zielgruppe ist alle, die gerne mitfahren möchten.
Gut, okay. Prima, gibt es noch irgendwas, worauf wir noch hinweisen sollten? Was wir jetzt nicht betont haben?
Nee, ich glaube, wir haben alles.
Wir haben alles. Gut, kann ich einen großen Haken machen. Alles erledigt. Prima, freut mich. Ich drücke dir alle Daumen, dass das hinhaut. Und ja. Wirklich find ich sehr ambitioniert, finde ich klasse. Hut ab und ganz, ganz dickes Big Respect.
Dankeschön. Vielen Dank. Hm? Hat mich gefreut, hier zu sein.
Gerne wieder. Spätestens danach. Gut, dann noch einen schönen Sonntag und alles Gute.
Ja auch, danke. Ciao.
Du kommst mit deiner Botschaft, mit deiner Pressemitteilung, mit deiner Meinung nicht so an die Öffentlichkeit, wie du dir das gerne wünschst, wie du das gerne hättest, obwohl du vielleicht auch richtig viel Zeit in deine Arbeit investierst. Woran liegt es? Was kann eventuell verbessert werden? Gibt es Drehschrauben, die man bedienen kann, damit das besser funktioniert in Zukunft? Wie das funktioniert, wie du an dieses Rüstzeug rankommst, damit du nachher auch den entsprechenden Erfolg für deine Arbeit bekommst, das erfährst du in meinem Kurs, der im Januar 2023 hier in Bad Orb im Printhaus startet. Mikromarketing nennt er sich und er gibt dir das Rüstzeug, das kleine ABC, das du benötigst, um deine Meldung auch an die Leser, Leserinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen zu bekommen. Mehr Infos auf meiner Seite www.mein-plätsche.de. Auf der rechten Seite ist dann ein kleiner Reiter zu einer Unterseite. Alles ganz easy. Meldet euch an. Jetzt, die Plätze sind beschränkt auf 6 Teilnehmerinnen pro Kurs. Der erste am 14. Januar, der zweite am 28. Januar. Meldet euch an, bevor es zu spät ist. Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.